ARD.
Früher oder später wird die Tiefsee erschlossen werden, weil sich Länder dort unten diese Vorkommen erschließen möchten.
Unter anderem sehr wertvolle Rohstoffe, die man braucht, insbesondere für die Energiewende.
Und dann bin ich der Meinung, wäre es doch gut, wenn wir dabei sind und diese Standards dort unten setzen können, also diese Monitoring-Standards für die Kontrolle des Abbaus. Und deswegen geben wir jetzt, oder ich jetzt persönlich auch viel dafür, dieses System da voranzubringen, dass wir dann zu dem richtigen Zeitpunkt bereit sind, dort eine Technik anbieten zu können.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Es ist ein faszinierender und geheimnisvoller Ort, um den es in der kommenden halben Stunde im Inforadio geht. Kein Sonnenlicht dringt dorthin vor. Es ist stockdunkel und kalt. Es herrscht ein extremer Druck. Die Tiefsee. Ein unwirtlicher Ort, an dem es doch Leben gibt. Teils bizarr aussehende Kreaturen, über die man noch wenig weiß. Und noch etwas gibt es dort. Tausende von Metern unter der Wasseroberfläche. Wertvolle Metalle und Mineralien. Sie wollen wir Menschen künftig mit großer Maschinerie bergen, was das empfindliche Ökosystem Tiefsee schädigen könnte. Unser Thema jetzt in den Wissenswerten. Am Mikrofon begrüßt Sie Anna Korwis. Wie kann man Tiefseebergbau und Umweltschutz unter einen Hut bekommen? An der Lösung dieser Frage arbeitet ein Forscherteam am Institut für Land- und Seeverkehr der Technischen Universität Berlin. Der Ingenieur Matthias Golz leitet dort das Projekt Deep Sea Protection. Herzlich willkommen, Matthias Golz.
Schönen guten Tag, hallo.
Ursprünglich wollten Sie ja mal ganz hoch hinaus, haben Sie mir erzählt, Luft- und Raumfahrt studieren. Weil das aber damals irgendwie jeder wollte, haben Sie spontan beschlossen, Schiffs- und Meerestechnik zu studieren und widmen sich jetzt der Tiefsee. Haben diese beiden Forschungsobjekte für Sie eigentlich was gemeinsam, das All und die Tiefsee?
Sicherlich in den Herausforderungen. Ne? Beides sehr extreme Bedingungen, die wir dort vorfinden, wo wir uns als, ich sag jetzt mal, Techniker darauf einstellen müssen und dann die entsprechenden Mittel und Wege finden, um diese dann auch in dem Sinne zu erschließen, ja, oder darin vorzudringen.
Das sind ja 60% der Erdoberfläche, der Tiefseeboden. Die tiefste Stelle liegt so bei 11.000 Metern, im Schnitt sind es 4.000 Meter Tiefe. Was oder wer lebt denn da überhaupt?
Ja, man dachte, glaube ich, früher, dass da gar nicht so viel lebt, weil es eben auch dunkel ist. Oft brauchen ja Lebewesen das Sonnenlicht. In dem Fall ist es aber gar nicht so. Also man stellt eigentlich mit jeder Expedition in die Tiefsee fest, dass es weitere, noch unerforschte Lebewesen dort unten gibt. Also im Wesentlichen Schwämme, Weichkorallen, Würmer. In die Richtung geht es da. Und man geht davon aus, dass eigentlich noch 90% da unten gar nicht entdeckt und erforscht sind.
Aber man weiß, es gibt Schätze dort unten, also keine Schatztruhen mit Gold aus irgendwelchen untergegangenen Schiffen, sondern Manganknollen, kobaltreiche Krusten und Massivsulfide. Wofür braucht man die?
Das sind unter anderem sehr wertvolle Rohstoffe, die man braucht, insbesondere für die Energiewende. Kobalt ist da ein Vertreter, zu geringen Mengen dort auch vertreten Kupfer, Molybden, Titan, Lithium, Nickel. Und die braucht man eben für die Geräte des täglichen Gebrauchs, also teilweise PCs, Smartphones, Batterien, also E-Mobilität, all das, was wir wollen, Windkrafträder. Dafür braucht man diese Bodenschätze, diese Metalle. Und deswegen sind diese Vorkommen dort unten so spannend, neben den Vorkommen, die es natürlich auch an Land gibt.
Ich glaube, diese Kobaltkrusten und Schwefelerze, die müsste man so richtig von Unterseebergen und Unterseevulkanen abschürfen. Aber diese Manganknollen, die sehen so aus wie Kartoffeln, könnte man sagen, auch von der Größe her. Die liegen zu Abermillionen einfach so auf dem Tiefseeboden herum und sind oder könnten leichte Beute sein. So hoffen das zumindest viele Staaten und Firmen, die ernten wollen. Wie funktioniert denn dieses Ernten?
Ja, das ist richtig. Man stürzt sich ganz gerne immer auf diese Manganknollen, im Englischen Polymetallic Nodules. Und wenn man die zwei Begriffe dann zusammennimmt, dann kriegt man schon die Zusammensetzung eben auch ein bisschen raus. Dann ganz viel Mangan ist drin, aber eben auch ganz viele andere Metalle, die ich gerade aufgezählt hatte. Und die kartoffelgroße
Klumpen,
kann man genauso sagen. Und die liegen dort tatsächlich einfach so auf dem Meeresboden rum. und erste Ansätze, und da gab es auch schon Versuche zu. Ja, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Mähdrescher, ja, also so ein Crawler nennt man das, ja, also so ein Raupengerät, was jetzt auf dem Meeresboden langfährt und diese Manganknollen eben aufsammelt und dann über ein Rohrsystem an die Oberfläche fördert. Wir sprechen hier von 3.000 bis zu 6.000 Meter Tiefe, in dem diese Manganknollen vorkommen. Und diese Strecke müssen diese Manganknollen auch an die Oberfläche zurücklegen. Und all das, was dann eben dabei noch mit hochgefördert wird, muss dann im Endeffekt auch wieder ja, ins Wasser dann danach eingeleitet werden. Im Idealfall bringt man das aber wieder bis ganz nach unten, da wo es herkommt, zurück.
Also damit ich mir das richtig vorstellen kann, das sind so riesige Maschinen. Ne? Das sind jetzt nicht irgendwelche kleinen Mähdrescher, sondern so riesige panzerähnliche Kettenfahrzeuge letztlich, die dann über den Meeresgrund wälzen würden. Und dann gäbe es einen langen, 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 kilometerlangen Schlauch, der diese Manganknollen hoch dann zu einem Schiff transportiert.
So
und was
es.
Man da so mitbefördert, das schüttet man wieder ins Meer.
So ist es. Die Guten ins Töpfchen, ne? Und das Schlechte kommt wieder ins Wasser dann sozusagen. Und im Idealfall nicht einfach oben an die Meeresoberfläche, sondern dann wieder ganz nach unten gefördert.
Als besonders reiches Gebiet mit Blick auf diese Manganknollen gilt die Clarion-Clipperton Zone im Pazifik zwischen Hawaii und Mexiko. Das ist eine Fläche, die ist größer als die gesamte EU letztlich, wo eben Milliarden von diesen Manganknollen lagern sollen. Weiß man denn, was dieses Vorgehen, also wenn man jetzt in dieser Zone zum Beispiel diese Kettenfahrzeuge loslassen würde, was das im Ökosystem Tiefsee eigentlich anrichten würde?
Das ist genau die große Fragestellung, wovor viele Staaten stehen, aber auch, ich sag mal, Kontrollgremien, die ISA, also International Seabed Authority, Jamaika, die ist da sozusagen in charge, da ein Regelwerk zu erstellen. Und letztendlich haben jetzt viele Staaten in den letzten Jahren auch eher ein Moratorium ausgerufen, sprich, sie möchten diesen Tiefseebergbau noch nicht sofort angehen, was ursprünglich mal der Plan war, um die eventuellen Folgen dann eben noch besser zu erforschen.
Also man weiß es noch gar nicht so.
Man weiß es noch nicht so richtig. Man weiß auch noch nicht, welche Maßnahmen müsste man eigentlich ergreifen, um da ja einen gewissen Schutz zu erzielen. Ja, also man müsste ja eigentlich Grenzwerte festlegen, aber man kennt diese Grenzwerte noch gar nicht, weil man die Folgen noch nicht so gut absehen kann. Ne? Wir reden ja immer von Nahrungsketten. Irgendwo fängt es ganz klein an und diesen Einfluss dieses Ökosystems da unten auf den Rest des Ozeans, der ist einfach noch nicht ganz so klar. Und das ist genau der Punkt, den man einfach noch mehr erforschen muss, damit man eben nicht irreversible Schäden verursacht.
Inwiefern hätten Sie denn die Hoffnung, dass sich so ein Tiefseeboden auch einfach mal wieder erholen kann, wenn da einmal so ein Crawler durchgepflügt ist?
Ja, also man weiß, dass wenn da so ein Crawler durchgepflügt ist und da seine Spuren hinterlassen hat, dann ist der auch noch nach Jahrzehnten dort sichtbar. Also diese Spuren sind dann nach Jahrzehnten noch sichtbar. Ob jetzt diese Riefen direkt so einen großen Einfluss haben, weiß ich jetzt nicht. Also auch hier fahren wir ja über den Acker und hinterlassen Riefen und machen uns keine Gedanken darüber. Wie schädlich das da unten jetzt ist, weiß ich nicht und weiß man, glaube ich, in der Wissenschaft auch noch nicht. Von daher schwer zu sagen.
Firmen und Staaten, die scharren ja eigentlich schon mit den Hufen und würden da gerne ran eben an die Schätze. Sie haben eben schon das Moratorium erwähnt, dass es noch nicht aktiven Tiefseebergbau im kommerziellen Sinne gibt. Aber was ist denn jetzt schon los auf dem Meeresgrund? Es wurden ja schon durchaus Lizenzen vergeben, dass man sich dort unten zumindest umschauen kann.
Vielleicht auf zwei Seiten mal beantwortet. Also das betrifft die internationalen Gewässer, ne? Was man ja dann auch oft als Erbe der Menschheit bezeichnet. In der ausschließlichen Wirtschaftszone eines jeden Landes können die Staaten ja theoretisch machen, was sie für richtig halten. Also sie haben dann das Fischereirecht, sie haben aber genauso gut das Recht, die Bodenschätze, die in ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone, also ungefähr 200 Seemeilen Küste. Von ihrer Küste entfernt, was dort vorhanden ist, dann auch abzubauen. Also Papua-Neuguinea war da ja auch schon in den Schlagzeilen. Aber die internationalen Gewässern, wo wir jetzt auch von den sehr, sehr großen Flächen sprechen, da ist das noch nicht freigegeben. Da sind das aktuell nur Erkundungslizenzen, die dort ausgesprochen wurden und noch keine Exploitationslizenzen, also Abbaulizenzen. Und diese Erkundungen, die werden unter anderem auch von Deutschland, wird das wahrgenommen, diese Lizenzgebiete, die auch Deutschland in dieser Clarion-Clipperton Fracture Zone beispielsweise hat, aber die hat auch Lizenzen im Indischen Ozean für Massivsulfide. Dort ist das BGR, die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, von der Bundesregierung beauftragt, diese Erkundung vorzunehmen. Und 2021 beispielsweise hat das BGR zusammen mit Global Sea Minerals Resources, so nennt sich diese Firma, dort mit einem großen Crawler so einen Testabbau von Manganknollen gemacht und hat dabei ganz viele stationäre Messplattformen sozusagen, also Stationen sozusagen auf dem Meeresboden abgesetzt, um beispielsweise die Sedimentausbreitung in Form von diesen Crawlerarbeiten, wird also Sediment aufgewirbelt. Und das wollte jetzt also auch detektiert werden. Wie hoch steigt diese Wolke auf, diese Sedimentwolke, wie weit wandert sie, wie sieht es danach aus? Also man konnte dann auch schon sehr schnell sehen, erstens, die Wolke ist gar nicht so hoch aufgestiegen, wie man es erwartet hatte. Aber zweitens hat sich diese Sedimentwolke dann abgedeckt und die Manganknollen mit einer Schicht von ein paar Millimeter bis Zentimeter eben abgedeckt, sodass die Manganknollen kaum noch zu erkennen sind. Also man hat natürlich die Kontur erkannt, aber man konnte diese Manganknollen in ihrer Form selber gar nicht mehr so gut erkennen. Ja. Und da ist natürlich dann die Befürchtung, dass wenn da Lebewesen, die sich ja insbesondere an diesen Manganknollen anhaften, dass die dadurch natürlich geschädigt werden.
Können wir denn überhaupt sicher sein, dass wir das mitbekommen, dass da in der Tiefsee, in den internationalen Gewässern noch keiner wirklich abbaut?
Das ist eine schöne Überleitung zu unserem Projekt. Wir können es natürlich überhaupt nicht sehen. Was da unten passiert, da kann ja keiner auf die Baustelle wie hier und kontrollieren, ob alle nach den Vorschriften arbeiten. Mehrere tausend Meter tief, Dunkelheit, kein Sonnenlicht, hoher Druck. Da kann man mal nicht einfach runtertauchen und schauen, wie es da gerade aussieht. Das heißt, diese Möglichkeit haben wir eigentlich so nicht. Man könnte ein Riesenregelwerk erstellen, aber letztendlich braucht es auch eine Möglichkeit, die Regeln zu kontrollieren, also dort eine Technik einzusetzen, die genau das beobachten kann.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit dem Ingenieur Matthias Golz. Er leitet an der TU Berlin das Projekt Deep Sea Protection. Sie arbeiten an einer Technologie, die die Folgen des Tiefseebergbaus für die Umwelt beobachten und auch zu lindern helfen soll, an sogenannten Tiefseekalmaren. Kalmare, das sind doch eigentlich diese Riesentintenfische, oder?
Ja, so ist es. Es ist für uns eine Arbeitsbezeichnung. Ne? Man baut ja am Anfang, wenn man sich das Projekt auch skizziert und ein Konsortium erstellt, ne, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, dass wir das natürlich nicht alleine machen, sondern in einem starken und großen Team zusammen. Dann baut man sich dann eine Vision auf und da gibt es dann für unterschiedliche Fahrzeuge, gab es dann eben diese Arbeitsbezeichnung, unter anderem die Fahrzeuge, die wir jetzt hier entwickeln an der TU Berlin mit dem Arbeitstitel Tiefseekalmare.
Was sind das für Geräte und was sollen die können?
Letztendlich müssen wir natürlich die ganzen Phasen in dieser Operation abdecken. Sprich, wir müssen von der Oberfläche, also von einem Schiff abgesetzt werden können, bis zur Tiefsee abtauchen, dort uns positionieren und dann letztendlich auch wieder an die Oberfläche zurückkommen. Und diesen Operationszyklus, den müssen wir mit unserer Technik abdecken können.
Aber das sollen Messstationen letztlich
genau,
sein.
Genau, am Meeresboden. Da müssen wir uns positionieren. Und das machen wir mit nicht nur einem Tiefseekalmar, sondern mit mehreren, um ein Positionierungs- und Kommunikationsnetzwerk aufzuspannen, um dort letztendlich mit anderen Fahrzeugen, die jetzt von Projektpartnern, in dem Fall von Evologics, auch einer Berliner Firma, jetzt entwickelt werden, zu kommunizieren und diesen Fahrzeugen dann eben auch ein Navigationsnetzwerk zu bieten, also eine Positionierungshilfe, da wir eben dort unten auch kein GPS zur Verfügung haben. Ja. Mhm. Also wir sind da im Blindflug, wenn man so will. Und deswegen baut man sich dort unten ein, ja, wenn man so will, ein kleines Unterwasser-GPS. Ja. Und parallel zu diesen Aufgaben haben wir jetzt also noch Messsonden an Bord, wo wir also an diesen quasi stationären Orten Messaufgaben übernehmen, im Sinne von Temperatur, Salzgehalt, aber auch die Trübung. Ne. Wir haben schon über die Sedimentwolken gesprochen und haben dann auch die Möglichkeit, über eine Tiefseewinde, das ist also ein Teil von dem, was wir entwickeln an der TU Berlin, eine Tiefseewinde, die jetzt also die Möglichkeit hat, noch eine Messsonde in die Wassersäule aufsteigen zu lassen und wieder an sich ranzuholen, um dann diese Messsonde mit Energie zu versorgen, also wieder aufzuladen und die Daten direkt rauszuziehen aus dieser Messsonde, die sie jetzt in der letzten Fahrt sozusagen eingesammelt hat und die dann auch im Netzwerk zu teilen und zu kommunizieren.
Aber was ist das Ziel dieser Datenerfassung? Wollen Sie kartieren können? Was ist da unten?
Also mit den Mitteln, die wir jetzt auf dem Tiefseekalmar haben, geht es jetzt eher darum, diese Sedimentwolke beispielsweise zu detektieren, ja, um einfach die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die Ausbreitungshöhe, aber auch dann, wo wandert sie hin, diese Sachen aufzunehmen.
Was relevant ist, um eben auch gucken zu können, wie könnte sich diese Sedimentwolke auf Fischzüge zum Beispiel auswirken, oder?
Ja, letztendlich ist es darauf auch nicht limitiert an Messsensorik. Wir sind jetzt in einem Stadium, in einem Entwicklungsstadium, der noch sehr am Anfang ist an der Stelle. Und wir müssen an irgendeiner Stelle erstmal einen Punkt setzen, um diese ja schon sehr herausfordernde Technik zu entwickeln. Und dann kann man diese immer wieder erweitern, wenn jetzt Biologen, Meeresbiologen beispielsweise sagen, wir müssen noch den Sauerstoffgehalt messen, um Rückschlüsse auf Veränderungen für den Lebensraum ziehen zu können, dann muss man später eben einen solchen Sensor nur mit verbauen. Das wäre dann auch möglich. Wir fokussieren uns jetzt erstmal auf die grundsätzliche Technik, haben insbesondere diesen Trübungssensor. Auf solche Sachen fokussieren wir uns jetzt also erstmal.
Und es ist dann aber schon so gedacht, dass auf dem Tiefseegrund Ihre Messstationen zusammenarbeiten, sozusagen mit einem Schwarm mobiler Unterwasserfahrzeuge vom Projektpartner Evologics. Und ja, die Messstationen und diese Unterwasserfahrzeuge miteinander auch in Kommunikation stehen?
Genau das ist das Ziel und das ist die Idee dahinter. Wir übernehmen mit der Winde sozusagen eine vertikale Messaufgabe und diese ja, AUVs, autonome Unterwasserfahrzeuge, ja, die übernehmen jetzt also die horizontale und großflächige Erkundung. Das kann dann auch kamerabasiert sein. Dann braucht man natürlich entsprechendes Licht, ja. Aber parallel dazu gibt es Sonare, Sidescan-Sonare beispielsweise, um dann also auch große Flächen abzuscannen, auch eher schwierigem Terrain. Das kann man damit scannen und dann auch kartieren.
Ich habe gelesen, da haben Sie sich auch von Delfinen inspirieren lassen.
Ja, die funktionieren ja quasi genauso, ne? Die senden Schallimpulse aus und empfangen sozusagen die Reflexion und können daran aus diesem Zeitversatz heraus dann also Rückschlüsse auf ihre Umgebung ziehen.
Und was ist der Kerngedanke dahinter? Also mit diesen Informationen, wenn es dann zu Tiefseebergbau kommt, den Crawlern, also diesen Maschinen, die die Schätze abbauen sollen, genauere Anweisungen geben zu können, wo sie bitte nicht langfahren oder wo sie einen Bogen machen sollen. Achtung, da ist eine Seegurke, hier bitte nicht. Oder wie ist das gedacht?
Ja, das ist genau das, was im Regelwerk stehen muss. Das könnte beispielsweise so ablaufen, dass man sagt, okay, bestimmte Zonen sind bitte schön zu vermeiden, weil die besonders artenreich identifiziert wurden. Ja, also mein Ziel dieses Systems ist ja auch, vor dem Abbau dort tätig zu werden, währenddessen den Abbau zu begleiten und auch ein Monitoring danach zu übernehmen. Dass man also diese ganze Kette auch begleitet und diesen Impact, den ein solcher Abbau hervorrufen könnte, den dann auch irgendwie in Zahlen zu fassen.
Jetzt sind wir ja im Alltag sehr viel schon heute, auch oberirdisch, sage ich mal, mit Sensorik vertraut, mit Messstationen sind überall im Einsatz. Also vor welche besonderen Herausforderungen stellt Sie als Ingenieur das künftige Einsatzgebiet, die Tiefsee? Also was macht das so schwierig, diese Geräte zu entwickeln? Ist es der Druck, der dort herrscht?
Unter anderem der Druck, das Salzwasser, also Stichwort Korrosion, je nachdem, wo man sich befindet, auch Bewuchs kann ein Thema sein dann, eher in höheren Lagen. Die Herausforderungen sind ja so speziell, dass man nicht mal eben irgendwo anruft, wir brauchen einen Teil XY, können Sie uns da was liefern? Die Zulieferer sind oft mit den Anfragen konfrontiert und lehnen ganz gerne ab. Weil sie sagen, okay, das ist ein Bereich.
Sehr diplomatisch formuliert.
Ja, danke. Ich habe auch versucht, diplomatisch das auszudrücken, sodass wir eigentlich an jeder Stelle ringen, geeignete Geräte, ne, Teile zu bekommen, die jetzt unseren Anforderungen genügen. Und oft sind Spezialanfertigungen. Und das nächste Thema ist, wir sind halt noch in einem Status, wo wir nur wenige Stück entwickeln. Und oft ist Sonderanfertigung teuer und wenn es dann auch nur noch wenige Stück sind, noch viel teurer und oft nicht finanzierbar. Und deswegen sind da halt auch oft eigene Entwicklungen erforderlich. Das ist auch Teil des ganzen Projekts, dass also bestimmte Projektpartner sich Gedanken machen, wie kann man jetzt Bauteile beschichten, beispielsweise, um zum einen eine Isolationsschicht gegenüber dem Meerwasser zu schaffen, sowohl auf der korrosiven Seite als auch auf der elektrischen Seite, dass man also Elektronikkomponenten eventuell so beschichten kann, dass sie direkt im Meerwasser eingesetzt werden können. Alles andere muss man meist in Housings, also in Druckkörpern, schützen gegen den Außendruck und gegen das Wasser und muss dann mit Kabelverbindungen dann das an die Sensorik anschließen, die dann wiederum selber gegen diese Drücke und gegen das Wasser abgedichtet sein müssen.
Und ich nehme an, die TU Berlin und auch nicht die Bundesregierung sponsert Ihnen regelmäßig Expeditionen in die Tiefsee, wo Sie das dann alles im Ernstfall erproben können. Also wie testen Sie das denn alles, ob das funktioniert? Machen Sie das in dieser Versuchsanlage im Tiergarten, in diesem auffälligen Gebäude?
Ja, in der mit sogenannten rosa Röhre.
Genau.
Ja, ganz genau. Also in der rosa Röhre, das ist ein Umlauftank, in der rosa Röhre selber machen wir das nicht. Da werden eher Schiffsmodelle getestet. Mhm. Aber es gibt noch den Schlepptank. Der ist also etwa 250 Meter lang, 8 Meter breit, 4 Meter tief. Und da kann man schon sehr viel drin machen. Da sind wir auch mit dem etwas größeren Projektkonsortium dort auch tätig. Haben dann also auch eine Dockingstation dabei, wo dann diese vorhin besprochenen AUVs dann andocken können.
Diese Unterwasserfahrzeuge?
Diese Unterwasserfahrzeuge, um sich dann später dann auch in der Tiefsee wieder aufladen zu können. Und all das können wir da schon mal erproben. In den umliegenden Seen ist es tatsächlich möglich, auch reinzugehen und Erprobungen zu machen. Und am Ende des Projekts ist auch geplant, dass wir in den Atlantik gehen, nicht ganz so tief, aber zumindest einige hundert Meter tief, um dort eben dieses Zusammenspiel auch nochmal richtig zu erproben und zu testen.
Ein Prototyp ist ja schon fertig, ne? Amy haben Sie den getauft,
ja, genau.
Warum auch immer. Ja. Und der wurde schon mal im Rostocker Hafen ins Wasser gelassen, ne? Hat das denn alles gut funktioniert?
Ja, das hat soweit ganz gut funktioniert. Das war ein rudimentärer Test erstmal, aber zumindest unter schon Bedingungen, Salzgehalt und auch ein Unterwassermodem mit dabei und diese Kommunikation untereinander wurde dort getestet. Das hat soweit erstmal ganz gut funktioniert, muss aber natürlich einfach auch mit mehreren Einheiten und höherem Abstand dann auch nochmal erprobt werden.
Sie entwickeln das ja alles für den Ernstfall, ne? Also für den Fall, dass der Tiefseebergbau richtig an Fahrt aufnimmt und die entscheidende Instanz dafür ist die bereits erwähnte internationale Meeresbodenbehörde ISA mit Sitz auf Jamaika. Die ist zuständig für eben all jene Flächen, Meeresboden, der nicht mehr in der Nähe einer Küste und damit nicht mehr zu irgendeinem Hoheitsgebiet gehört, sondern für den Meeresboden eben, der zum gemeinsamen Erbe der Menschheit erklärt worden ist. Und das Seerecht sieht vor, dass diese ISA erstmal ein Regelwerk eben entwickeln muss für den Tiefseebergbau, bevor der erlaubt wird. Das sollte ja eigentlich schon fertig sein, dieses Regelwerk. Wie ist denn da jetzt der Stand?
Ja, ich glaube, Juli 23 oder so sollte da was fertig werden. Man konnte sich nicht einigen und jetzt gab es Aufschub bis 25.
Ah ja, okay.
Also wir sind alle gespannt. Ja, meines Erachtens kennt man diese Auswirkungen noch nicht so gut, dass man theoretisch Regeln und Definitionen daran festlegen kann.
Jetzt hat diese Behörde ja auch interessante Doppelfunktion. Sie soll einerseits für den Schutz dieses Tiefseebodens sorgen und andererseits aber auch eben diesen Bergbau ermöglichen. Mhm. Ist das quasi auch der Moment, auf den Sie warten und die Hoffnung, dass die Behörde vielleicht sagt, genau so ein Tiefseekalmar, wie ihn die TU Berlin entwickelt, das muss als Begleitüberwachungsinstanz da mitgeschickt werden, dann erst erlauben wir das?
Das wäre natürlich wünschenswert von unserer Seite, genau. Aber im Endeffekt muss es irgendeine Technik, ob es jetzt genau die Technik ist, die wir gerade entwickeln oder vielleicht eine andere, aber irgendeine Form von Monitoring muss es ja geben, sonst kann man es einfach nicht überprüfen, sonst kann man Regeln erstellen, wie man möchte. Wenn es keiner kontrolliert, hält sich irgendwann keiner mehr dran.
Sie kommen ja selbst nicht aus der Umweltschützer-Ecke, sondern sind Ingenieur. Sehen Sie denn im Tiefseebergbau eher eine Chance oder ein Risiko? Es könnte ja auch eine Chance sein, weil bisher eben diese seltenen Erden und Metalle an Land geschürft werden in Minen mit fatalen Folgen für Menschen und Umwelt, ne, von den Kindern, die dort arbeiten, bis zum verseuchten Wasser, was damit einhergeht. Risiken haben wir schon besprochen für die Tiefsee. Man weiß eben nicht genau, was das dann für das wichtige Ökosystem Tiefsee bedeutet. Also wo stehen Sie da?
Ja, beide Seiten sind schwierig. Ich bin für das aktuelle Vorgehen, also Moratorium, solange man nicht weiß, was da unten passiert. Letztendlich, früher oder später, gehe ich von aus, wird die Tiefsee erschlossen werden, weil sich Länder vielleicht auch nur aus Gründen der Unabhängigkeit dort unten diese Vorkommen erschließen möchten. Und dann bin ich der Meinung, wäre es doch gut, wenn wir dabei sind und diese Standards dort unten setzen können, also diese Monitoring-Standards jetzt an der Stelle. Und deswegen geben wir jetzt zumindest, oder ich jetzt persönlich auch viel dafür, dieses System da voranzubringen, dass wir dann zu dem richtigen Zeitpunkt bereit sind, dort eine Technik anbieten zu können.
Matthias Golz, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke.
Das waren die Wissenswerte im Gespräch im RBB24 Inforadio. Heute mit dem Ingenieur Matthias Golz, der Technologien für umweltverträglicheren Tiefseebergbau entwickelt. Er leitet das Projekt Deep Sea Protection am Fachbereich Entwurf und Betrieb maritimer Systeme an der Technischen Universität Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwes.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.